Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Museen sind Orte des Betrachtens, des Staunens und Nachdenkens, Orte für Reisen in Zeit und Raum, in andere und unbekannte Kulturen und Gesellschaften, wie auch in die eigene. In ihnen findet man Geschichte und Geschichten von Menschen, von der Natur und vielen anderen Dingen im Universum.
Ich denke, es ist eine falsche Vorstellung, dass Museen trocken, langweilig und verstaubt sind, obschon das in Ansätzen noch zutrifft. Spannend finde ich hingegen, dass bis zu 99% der Sammlungen nicht öffentlich ausgestellt werden.
Sagt Samuel Alberti vom Nationalmuseum Schottlands. Mehr als eine Wunderkammer. Welche Aufgaben erfüllen Forschungsmuseen heute? Darum geht es in Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und mit mir im Studio ist Professor Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin. Herr Professor Vogel, Sie sagen, wir sind keine rückwärtsgewandte oder verstaubte Institution, die nur Sammlungen präsentiert. Sie wollen ein Forschungsmuseum sein. Was unterscheidet ein Forschungsmuseum von einem normalen Museum?
Bei uns ist der Forschungsanteil sehr, sehr hoch. In meinem Museum in der Invalidenstraße hier in Berlin ungefähr 80% aller Menschen, die bei uns arbeiten, von den 450, sind an Forschung direkt beteiligt. Wir sind also eine Forschungsinstitution. Aber was wir am Ende sind, ist eine notwendige Institution für die demokratische Wissensgesellschaft. Wir machen auf der einen Seite genuine, fragengetriebene Forschung an Sammlungen. Zum anderen betreiben wir wissensbasierten Dialog mit der Gesellschaft. Und diese beiden Sachen müssen besser zusammengebracht werden. Das Wissenschaftssystem als solches, differenziert und exzellent, wie es in Deutschland ist, muss lernen, mehr, besser und anders mit der Gesellschaft zu kommunizieren. Und da können wir Beispiele liefern, die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, wie das vielleicht in der Zukunft passieren könnte. Wir wollen nicht anderen vorschreiben, wie es zu gehen hat, aber wir wollen damit experimentieren, wie Wissenschaft und Gesellschaft zu einem neuen Miteinander finden, sodass wissenschaftliche und gesellschaftliche Innovationen gemeinsam uns helfen, die großen Herausforderungen der Zukunft, sei es Klima, sei es Artensterben, sei es Sicherheit von Nahrung oder Wasser, endlich in den Griff zu kriegen.
Sie haben schon den hohen Forschungsanteil im Naturkundemuseum angesprochen. Jetzt haben Sie 660 Millionen Euro bekommen und sind eins von 8 Leibniz-Forschungsmuseen in Deutschland. Welche Erwartungen hat die Politik mit diesem Geldsegen an das Naturkundemuseum verbunden?
Also erstmal sind wir natürlich unendlich dankbar dem Bundestag und dem Abgeordnetenhaus in Berlin, die beide gemeinsam diese unendlich große Summe schultern für uns, sodass wir es in den nächsten 10 Jahren weiterentwickeln können. Die Herausforderung ist, und das möchte die Politik auch, dass wir einen Campus entwickeln, zusammen mit der Humboldt-Universität, zusammen mit anderen deutschen internationalen Partnern zum Thema Natur und Gesellschaft, offene Lebenswissenschaft und Innovation. Wir müssen die verschiedenen Bereiche, die vielleicht oftmals separat gedacht werden, vielleicht auch separat gehandelt werden, endlich miteinander zusammenführen, weil, wie ich gesagt habe, wissenschaftliche und gesellschaftliche Innovation muss zusammengedacht werden. Wir sind in einem super Standort in der Mitte Berlins, einer der dynamischsten Wissenschaftsstädte der Welt. Hier können wir etwas Einmaliges schaffen.
Vor welchen Herausforderungen steht dann das Naturkundemuseum mit diesen 660? Wofür setzen Sie es ein? In neue Forscher, in Planstellen oder stecken Sie es in die Infrastruktur?
Das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung für uns. Sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe schon viel gemacht in meinem Leben, aber das noch nicht. Und wir werden ungefähr bis zu zwei Drittel des Geldes wird in Infrastruktur gehen. Ein ganz großer Teil wird da reingehen, unsere Sammlung, unsere unendlich wertvolle Sammlung zu erschließen, digital zu erschließen, aber in Bezug auf die Bedürfnisse von zukünftigen Nutzern. Und wir werden einen großen Teil für eine Ertüchtigung der Wissenschaftskommunikation, der Fähigkeiten, das Museum nach außen zu wirken, investieren können.
Es braucht einen neuen Inhalt, ein neues Bewusstsein um den Begriff Museum herum. Ja. Ist der mit dem Begriff Forschungsmuseum ausreichend formuliert oder geht der auch noch in andere Bereiche und Richtungen?
Wissen Sie, Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, der Begriff Forschungsmuseum ist ein Übergangsbegriff. Leider haben wir viel zu viele Konnotationen schon mit dem Begriff Museum, der für viele Leute an etwas Bewahrendes nach hinten Gedachtes erinnert. Wie wir natürlich bei einem Museum, was wir weiterhin sein werden, weil wir eine Sammlung haben, dadurch definiert sich ein Museum, den Begriff Museum abschwächen können oder ob wir ihn abschwächen wollen, das wird wirklich eine der spannenden Fragen in den nächsten Jahren. Aber überlegen Sie sich einmal Folgendes. Museum ist ein Ding der Aufklärung. In der Aufklärung wurden die bürgerlichen Museen geschaffen. Das erste davon, das British Museum in London, über den Nachlass von Hans Sloane. Und jetzt kann man sagen, wenn man 400 Jahre lang für die Gesellschaft relevant ist, dann ist man eigentlich auch immer adaptiv gewesen, dann hat man sich auch immer verändert. Und jetzt stehen wir meiner Ansicht nach wieder einer dieser Veränderungen vor. Und ich hoffe, dass das Museum für Naturkunde hier in Berlin als Leibniz-Institut für Biodiversitäts- und Evolutionsforschung hier eine führende Rolle in dieser Veränderung einnehmen kann.
In Berlin entsteht aber quasi ein zentrales Forschungsmuseum für Naturkunde. Die Frage natürlich auch in die Republik, schlucken Sie damit die anderen, die kleineren Museen, die ja von solchen Summen, 660 Millionen über 10 Jahre, wahrscheinlich nur träumen können?
Wir nehmen niemandem etwas weg. Dieses ist Geld, was der Bundestag und das Abgeordnetenhaus in Berlin zusätzlich zu den Summen, die für Museen, für Forschung in Deutschland zur Verfügung stehen, auf den Tisch gelegt hat. Das heißt, wir nehmen niemandem etwas weg, wir wollen auch niemanden übernehmen. Wir sehen uns aber in der Verantwortung, mit diesem Geld etwas Vernünftiges, Vorzeigbares zu machen. Und wir sind auch gerne bereit, mit anderen unsere Erfahrungen, unsere Experimente zu teilen. Wir sehen uns da eher in einer Verantwortung, als dass wir uns gemächlich zurücklehnen und uns den dicken Bauch streicheln. Das ist nicht unsere Art, sonst hätten wir die Kohle auch nicht gekriegt.
Wenn man nach Hamburg schaut, da gibt es ja auch die Idee, die Überlegung und die Initiative, ein Naturkundemuseum einzurichten. Jetzt haben Sie diesen finanziellen Zuschlag bekommen, sind ein Forschungsmuseum. Hat Hamburg als Standort damit das Nachsehen oder gibt es da eine neue Chance, auch Forschungsmuseum und unter das Dach von Leibniz, dieser Leibniz-Gemeinschaft zu kommen?
Weltweit wird diese Summe, die wir bekommen haben, als ein Riesenerfolg für Museen gewertet. Ich bin in Los Angeles im Getty, rede da mit Kollegen und Direktoren und werde dann da jemandem vorgestellt. Und der sagt, natürlich kenne ich Herrn Vogel, danke, dass Sie diese Riesensumme für den Bereich Museum erschlossen haben. Wir alle profitieren davon. Und ich hoffe, dass das in Deutschland auch so gesehen wird, dass das als Ansporn gesehen wird, von denen die Museen leiten, vielleicht auch von denen die Museen finanzieren, dass es hier viel Luft nach oben gibt und dass die wichtige wissenschaftliche und gesellschaftliche Rolle, also das, wo ihr auch Politik jetzt dran arbeitet, nämlich wie kann sich Wissen mit Gesellschaft neu verknüpfen, dass Museen hier eine wichtige Rolle spielen können, schon immer gespielt haben, aber dafür auch in die Lage versetzt werden müssen, diese Aufgabe für die Gesellschaft, für die Demokratie, für die Wissenschaft zu erfüllen.
Beim Thema Forschung und Museum nimmt Frankfurt am Main eine besondere Rolle ein, denn dort gibt es mit dem Senckenberg nicht nur eines der ältesten und größten Naturkundemuseen Deutschlands, sondern seit einigen Jahren auch ein dazugehöriges Forschungsinstitut, das sich dem Thema Biodiversität und Klima widmet. Michael Stang hat das Museum für uns besucht.
In unserem Institut untersuchen wir die Wechselwirkungen zwischen Klima und Artenvielfalt. Also welchen Einfluss hat das Klima auf die Artenvielfalt, auf die Biodiversität im Großen, aber auch umgekehrt, welchen Einfluss hat die Biodiversität, alles was grün ist, auf das Klima?
Auf dieser Formel bringt Katrin Böning-Gese den Auftrag des Biodiversität- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main, dem sie als Direktorin vorsteht. Um solche umfassenden Fragen beantworten zu können, braucht es große Mengen Sammlungsmaterial, und zwar in doppelter Hinsicht. Die Sammlung muss ein großes geografisches Gebiet abdecken und ebenso am besten eine gewisse Zeitspanne, um Veränderungen an Tieren und Pflanzen an einem Ort untersuchen zu können. Mit letzterem befasst sich Georg Zitzka. Der Botaniker kann auf eine riesige wissenschaftliche Sammlung getrockneter Pflanzen, ein sogenanntes Herbar, zurückgreifen.
Das hat über 1,2 Millionen Belege, ist das fünftgrößte in Deutschland und ich glaube das 30. größte der Welt. Es ist also schon ein großes Herbar, das ein international genutztes Forschungsinstrument ist.
Das Frankfurter Herbar beherbergt einige historisch besondere Stücke, etwa einen Doublettensatz der Forstersammlung von der zweiten Cookschen Weltumsegelung. Mittlerweile forschen sie hier nicht nur mit klassischen Methoden der Botanik, sondern die genetischen Arbeiten im Labor werden immer wichtiger und sorgen regelmäßig für Überraschungen.
Da zeigt sich zum Beispiel mit den molekularen Untersuchungen, dass bei der Ananas in dem Verwandtschaftskreis andere Arten noch dazugehören anhand der genetischen Informationen, die man bisher überhaupt nicht in dem Verwandtschaftskreis gesehen hat.
Neben der Etablierung neuer Methoden steht ein anderes Vorhaben auf der Agenda, so Georg Zitzka, nämlich die vollständige Digitalisierung der Sammlung, damit diese weltweit der Wissenschaft zur Verfügung steht.
Wir haben beim Herbar etwa 150.000 Belege digitalisiert, also es sind etwas mehr als 10%.
Von ihrem noch recht neuen Forschungsinstitut bis zum 1904 gegründeten Senckenberg-Museum sind es nur ein paar Minuten zu Fuß. Direktorin Katrin Böning-Gese ist auf dem Weg in die Vogelsammlung.
Es gibt etwa 10.000 Vogelarten, je nachdem wie die gezählt werden. Und von den 10.000 Arten sind 1.000, etwa knapp 1.000 hier ausgestellt. Und es ist meines Wissens die größte Ausstellung von verschiedenen Vogelarten, die es überhaupt gibt.
Ein bisschen Stolz schwingt in der Stimme der Wissenschaftlerin mit. Die meisten der hier ausgestellten Exemplare sind rund 100 Jahre alt. Die Sammlung an sich besteht aus knapp 100.000 Vogelpräparaten. Die alten Präparate lagern zwei Stockwerke höher. Hier beginnt das Reich von Kurator Gerald Meyer, der in den alten Teil dieser Tiersammlung führt.
So, jetzt sind wir hier in dem Raum, in dem die Vogelpräparate aufbewahrt werden. Das sind ganz viele alte Holzschränke, zu denen wir auch ganz viele verschiedene Schlüssel haben. Also ich laufe hier rum wie so ein Nachtwächter mit einem riesigen Schlüsselbund. Und hier riecht es ziemlich schlimm nach Mottenpulver.
Gerald Meyer will für ein aktuelles Forschungsprojekt eine Schublade mit den Bälgern verschiedener Tannen her für eine Untersuchung aus der Sammlung holen.
So, jetzt schließe ich einen dieser Holzschränke auf, in dem die Tannen her drin sind.
Die Vögel sind hier licht- und mottendicht untergebracht. Das Alter ist den teilweise mehr als 120 Jahre alten Exemplaren nicht anzusehen. Bei dem Forschungsprojekt wollen das Team um Gerald Meyer und Katrin Böning-Gäse die Schnäbel der Vögel dreidimensional vermessen.
Der Tannenhäher ist für uns interessant, weil der eine ganz enge Beziehung mit nur einer Baumart hat, der Arve, der Zirbelkiefer. Die ist eine ganz seltene Baumart in den Alpen und auch darüber hinaus verbreitet und die macht oben die Waldgrenze aus.
Und diese Grenze hat sich in einigen Gebieten in Asien und Europa durch den Klimawandel weiter nach oben verschoben. Mithilfe der Tannenhäher. Die Vögel legen ihre Samenverstecke auch oben in den Almwiesen an und bringen die Bäume damit den Berg nach oben. Allerdings zeigen aktuelle Daten gewaltige Veränderungen in diesem eingespielten System von Vögeln und Bäumen.
Was jetzt ein Problem ist, das haben wir erst vor kurzem festgestellt, ist, dass die Tannenhäher dramatisch zurückgehen. Wir haben die Langzeittrends von allen Vogelarten in Mitteleuropa, die häufig sind, untersucht und geschaut, welche sind aufgrund ihrer kalten Klimanische durch den Klimawandel besonders bedroht. Und eine von den Arten ist der Tannenhäher.
In Zahlen ausgedrückt, in den letzten 25 Jahren gab es bei den europäischen Tannenhähern einen Rückgang um 50%.
Damit verlieren die Bäume ihre Spediteure. Also die kommen dann eben nicht mehr so einfach in die höheren Lagen. Und damit kommt dann eben auch eine wirkliche Naturschutzrelevanz in so Messungen an Schnäbeln, die eigentlich total verstaubt auf den ersten Blick wirken.
Sagt Katrin Böning-Gese vom Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main, Professor Johannes Vogel vom Naturkundemuseum in Berlin. Die Verantwortung der Forschungsmuseen für die Zukunft, können Sie da Verantwortung übernehmen, wirklich wie auch gefordert, für die Diskussion um Biodiversität, um Diskussion Artensterben und so weiter?
Ich glaube ja. Wir haben erlebt, dass seitdem wir unsere neuen Dauerausstellungen hier in Berlin eröffnet haben, 2007, unsere Besucherzahlen sich vervierfacht haben. In den letzten 7 Jahren haben sich die Besucher, die wir direkt erreichen, also nicht wenn zu normalen Öffnungszeiten, sondern in unseren strukturierten Programmen, sei es mit Kindern, insbesondere aber mit Erwachsenen, um 75% hochgeschoben. Wir erreichen jetzt pro Jahr in Diskussionen mit der Berliner Stadtbevölkerung 2% der Erwachsenen in Berlin jedes Jahr. Das schafft keine andere Forschungsorganisation. Ich kenne auch kein anderes Forschungsmuseum, was 2% der Stadtbevölkerung in Großstädten jedes Jahr erreicht.
Aber erreicht man damit auch ein verändertes, ein verstärktes, verbessertes, wie auch immer, Naturwissen und auch ein verstärktes Engagement der Bürger und der Gesellschaft damit zum Schutz der Umwelt? Kann man das so linear oder so kausal betrachten?
Nein, natürlich kann man das nicht so linear und kausal betrachten. Aber das Wichtige ist doch erstmal, dass die Leute sagen, was ihr uns anbietet, als direkten Dialog nehmen wir an. Natürlich wollen wir darauf hinwirken, Bewusstsein zu verändern. Wir versuchen jetzt als Naturkundemuseum die Dreieinigkeit zu leben, für Natur Forschung zu vertiefen, für Natur Erkenntnisse zu vermitteln, für Natur Gesellschaft zu verändern. Und das Letzte ist die schwierigste Aufgabe. Die anderen beiden können wir, das Dritte müssen wir lernen, das wollen wir aber reflektiv machen. Wenn die Leute kommen, ist das gut, damit können wir lernen, damit können wir besser werden. Ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir uns ganz differenziert mit vielen Disziplinen zuwenden müssen. Da gibt es viel Luft nach oben. Diese Politikverdrossenheit, die auch zu Populismus und ähnlichen Sachen führt, die können wir nicht einfach hinnehmen. Wir müssen uns verändern, weil sich die Bedingungen verändert haben.
Wenn irgendwo in Afrika oder auch in Europa eine Rinderpest ausbricht, dann haben wir die Fliege, die sie auslöst. So könnte man auch einen Slogan für das Naturkundemuseum beschreiben. Ja. Aber ist das überhaupt relevant? Also wozu brauche ich das Naturkundemuseum, um über die Rinderpest und die dazugehörige Fliege dann zu reden?
Es wird ja noch viel schärfer, es wird ja noch viel näher am Menschen. Wir machen aktuelle Forschung, wo wir die Zwischenwirte des Ebola-Virus in Afrika untersuchen. Das ist hochrelevant, weil wir immer noch nicht genau verstehen, wie und warum Ebola-Epidemien ausbrechen. Und nur wenn man die Biologie um diese Zoonosen, wo Mensch und Tier interagieren, verstehen, können wir das. Wir haben die Sammlungen dazu, wir haben die Forschung, wir haben die Labore, um das zu machen. Wir machen das natürlich auch gerne mit der Charité und anderen Organisationen und Freunden. Aber ohne unsere Sammlungen, die, wie gerade ja auch Katrin beschrieben hat, zurück in die Vergangenheit gehen, wissen wir doch gar nicht, wo wir hingucken müssen.
Heißt das dann auch, dass Sie eine neue Rolle für Ihre Besucher erwarten und auch haben möchten? Also der Begriff, der da immer im Schwange ist, heißt Citizen Science, also Bürgerwissenschaftler. Wollen Sie die Öffentlichkeit, die Bürgerwissenschaftler viel stärker einbeziehen und wenn ja, wie?
Naja, in den letzten 7 Jahren haben wir das Museum für Naturkunde zu einem europäischen Zentrum für Citizen Science oder Bürgerwissenschaften aufgebaut. Wir haben maßgeblich an der Strategie in Deutschland geschrieben. Wir sind gerade dabei, für die EU ein Riesenprogramm durchzuführen, um diese Bestrebungen europaweit ein bisschen besser zu strukturieren. Wir machen aktive Programme wie zum Beispiel über Nachtigallen oder über Natur in Berlin. Wir sind da sehr aktiv, aber wir gehen da forschend heran. Das heißt, wir wollen das Interesse wecken. Wir reden mit den Leuten, woran sie Interesse hätten. Wir bringen dann unsere Programme und Projekte, unsere Produkte, unsere Stadtnatur-App, unsere Naturblick-App, wird mit denen gemeinsam entwickelt und dann funktioniert das auch. Das ist eine andere Herangehensweise. Es ist nicht der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die alles besser weiß, sondern Koproduktion, zusammen zuhören lernen.
Das Nationalmuseum für Naturgeschichte in Washington gehört zu den berühmtesten der Welt. Millionen Besucher haben die Ausstellung besichtigt, wenn das Haus nicht gerade durch einen Shutdown geschlossen ist. In den Archiven des Museums tummeln sich auch einige herausragende Wissenschaftler und zu ihnen gehört Nick Painson, Kurator für fossile Meeressäugetiere, international anerkannt durch seine Forschung und auch Publikationen. Und er hat Michael Stang einmal durch sein Archiv geführt.
Nick Painson geht schnellen Schrittes durch die unzähligen Gänge im Keller des Smithsonian Museum of Natural History in Washington, D.C.
We have probably 10,000 specimens or more.
Sicher haben sie hier mehr als 10.000 Exemplare, so der Paläontologe. Wohlgemerkt, nur von überwiegend versteinerten Meeressäugetieren. Allein manche Halswirbel sind so groß wie ein Fußball. Viele der Knochen stammen aus Ausgrabungen der 1960er und 70er Jahre.
The recent collection that includes a fossil swordfish skull. Here you can see.
Der Paläontologe deutet auf den Schädel eines Schwertfisches und zeigt auf die Stelle, wo sich das Auge einst befand. Auf wenigen Metern hier lässt sich nicht nur die Evolution der Meeressäuger abschreiten, sondern auch die Wissenschaftsgeschichte der US-amerikanischen Paläontologie.
This is a box that we opened, collected in Alaska 1935.
Die Box hier, die ich gerade geöffnet habe, enthält Knochen von Seehunden, die 1935 in Alaska gesammelt wurden. Das sind verschiedene Tiere, ausgewachsene und junge.
Diese Seehunde wurden von amerikanischen Ureinwohnern gejagt. Somit geben diese Daten nicht nur Hinweise auf das damalige Vorkommen der Tiere, sondern ermöglichen auch Einblicke in das Zusammenleben von Mensch und Tier.
Das Tolle ist, dass wir jetzt diese Stücke mit Hilfe neuer Methoden weiter analysieren können. Wenn wir hier die DNA untersuchen, erhalten wir Schnappschüsse der damaligen Population. Die Knochen sind von 1935. Da ist noch reichlich Erbgut vorhanden.
Gerade dieser Forschungsbereich werde immer wichtiger. Daher werden diese Knochen auch genetisch untersucht. Ebenso machen sie hier stabile Isotopenanalysen. Nick Painson zeigt auf die nächsten Knochen ein paar Meter weiter.
These are fossil baleen whales, that still had teeth.
Knochen von Bartenwalen, die noch Zähne aufweisen. Der Forscher klopft sich den Staub von den Händen.
This is a good collection.
Einen Gang weiter, die nächsten Knochen, die der Paläontologe seinem Besuch unbedingt zeigen will.
This is an early sea lion.
Das hier ist ein früher Seelöwe, mehr als 20 Millionen Jahre alt. Ein sehr besonderer Fund. Und hier ein versteinertes Walross aus South Carolina.
Die Sammlung wächst jedes Jahr. Zum einen, weil die Wissenschaftler selbst regelmäßig auf Ausgrabungen gehen. Zudem gibt es Ankäufe, Tauschaktionen mit anderen Museen und Schenkungen. Mit jedem gut erfassten und dokumentierten Neueingang wird die Sammlung wichtiger für die Wissenschaft als globales Forschungsarchiv.
Das hier ist ein weiteres Beispiel für einen ausgestorbenen Meeressäuger, der sich rein pflanzlich ernährt hat. Diese Tiere sahen aus wie Nilpferde, haben aber im Meer gelebt und hatten diese grotesken Zähne.
In den vergangenen Jahren haben die Forscher hier einige bedeutende Projekte abgeschlossen. So konnten Nick Painson und sein Team etwa den weltweit ersten fossilen Beleg für wiederholte Massenstrandungen an einer einzigen Stelle nachweisen. Vor 6 bis 9 Millionen Jahren gab es im Süden des amerikanischen Kontinents in einem flachen Küstenabschnitt mindestens 4-mal ein Massensterben. Auch wenn er nicht im Feld ist, entdeckt er in dieser Schatzkammer ständig Neues. Denn auch schon seine Vorgänger haben in vielen Jahrzehnten die Sammlung fleißig erweitert. Und dann möchte Nick Painson mir zum Schluss des Rundgangs noch etwas Besonderes zeigen. Er öffnet eine Schublade, grinst und hält eine Kugel in der Hand. Koproliten, sogenannte Kotsteine, deren Kern aus massiv eingedicktem Kot bestehen. Diese prächtigen Exemplare stammen von einem Höhlenbären. Es mache immer Spaß, auch solche Sammlungsexemplare etwa kleinen Kindern zu zeigen. Und er könne auch ein Bild von mir machen, während ich den Bärendreck in der Hand halte.
Da lacht Johannes Vogel vom Naturkundemuseum in Berlin. Herr Vogel, wie macht man aber ein Museum oder auch ein Forschungsmuseum zu einem Magnet für Forscher? Also wie holen Sie dann wirklich die Koryphäen Ihrer Disziplin nach Berlin, damit Forschung auch im Museum stattfinden kann?
Das ist am Ende alles eine Frage der Kultur. Wenn unsere Besucherinnen und Besucher sich wohlfühlen, dann gibt das eine besondere Atmosphäre, die, wenn man lange genug in diesem Metier gearbeitet hat, auch schon daran erkennt, wenn man in ein Gebäude hineingeht, wie die Besucher sich anhören. Das gibt einem schon ein Gefühl. Und genau das Gleiche ist auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die ziehen diese anderen Koryphäen an. Die fühlen sich wohl. Die sagen, hier ist ein Ort, wo ich mich verwirklichen kann, wo spannende Sammlungen sind, eine gute Kultur, wo ich das Forschen und das Öffentlichmachen von Forschung gut leben kann. Und dann ziehen wir damit die Besten der Welt an. Und damit stehen wir jetzt in Berlin erst am Anfang.
Die Besten der Welt, heißt das die Besten aus den USA, aber nicht aus Afrika? Beim ersten Weltkongress für Forschungsmuseen waren Wissenschaftler, waren Teilnehmer aus Afrika sehr dünn gesät. Ja. Also die weißen, Klammer auf, alten, Klammer zu, Männer, die sich jetzt sozusagen in die Museen begeben? Oder wie wollen Sie Afrika, diesen riesigen Kontinent, wissenschaftlich erschließen und teilhaben lassen?
Also erst einmal sind Museen heute nicht mehr alte weiße Männer, auch wenn ich dazugehöre, sondern bei uns sind jetzt die Forscherinnen bereits bei über 60%, also so wie sich das gehört. Geschlechtergerechtigkeit oder Gendergerechtigkeit ist eine wichtige Sache, lege ich auch selber großen Wert drauf. Museen sind ein europäisches, nordhemisphärisches Konstrukt. So stellt sich die europäische bürgerliche Gesellschaft dar. Das ist nicht einfach so auf andere Kontinente zu übertragen. Afrika hat andere Kulturen der Wissensvermittlung. Die machen das sehr viel über orale Strategien. Da wird gesungen, da wird getanzt. Es gibt andere Formen der Wissensübermittlung dort. Wir müssen allerdings als europäische Museen auch lernen, diese anderen Formen von Wissen, von Erkenntnis, von Kultur, von Geschichte mit zu lernen, vielleicht auch mitzudenken. Und glücklicherweise ist es jetzt so, dass im Laufe der nächsten Monate eine Kollegin und ein Kollege aus Tansania für mehrere Monate zu uns kommen werden, bei uns, mit uns arbeiten, sodass wir anfangen können, diesen Lernprozess zu begeben. Eine große Delegation von uns fährt diesen Samstag nach Tansania. Also wir sind da sehr aktiv dran. Und warum Tansania? Nun, das war mal deutsche Kolonie. Wir sind das Deutsche Nationale Naturkundemuseum. Das heißt, ein Großteil der kolonialen Sammlungen, glücklicherweise ohne Blut, sind bei uns im Haus. Und wir müssen uns dieser Verantwortung stellen.
Wird diese verstärkte internationale Zusammenarbeit auch nach Afrika auf diesen Kontinenten nochmal neue Diskussionen und Veränderungen in diese ganze Frage Provenienzforschung und Rückgabe bringen, auch für das Naturkundemuseum?
Also erstmal ist es so, dass wir seit ganz, ganz vielen Jahren auf Augenhöhe mit Forscherinnen und Forschern in Afrika arbeiten. Jetzt allerdings nicht innerhalb des Kolonialreichs Deutschland. Wir arbeiten sehr viel an der Elfenbeinküste. Wir arbeiten sehr viel von Abu Dhabi bis nach Kenia, also im Sudan, in Äthiopien. Wir haben da eine sehr, sehr gute Kultur des gemeinsamen Forschens bereits aufgebaut. Jetzt gibt es die Sachen der kolonialen Gegenstände. Da werden wir sensibel vorgehen müssen. Die Sache ist die, wenn Sie aus Kamerun Fliegen sammeln, dann sind die Fliegen da ja nicht weg. Das ist ja nicht ein einmaliges Objekt in einer gelebten Kultur, sondern da gibt es Millionen von Fliegen. Wir haben davon einige genommen, denen einen Namen gegeben. Wie können wir dieses Wissen heute nach Kamerun zurückgeben? Das muss die Herausforderung sein. Wie können wir gemeinsam Forschungshorizonte und Neues erarbeiten? Das muss die Herausforderung sein für den Bereich Natur, der sich sehr stark vom Bereich Kultur in der Frage der Restitution unterscheidet.
Mehr als nur eine Wunderkammer. Welche Aufgaben erfüllen Forschungsmuseen heute? Das war Wissenschaft und Brennpunkt mit Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin. Die Reportagen stammen von Michael Stang. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.